Guten Abend miteinander. Zu Beginn will ich noch beten und dann starten wir auch mit dem Thema. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt auch in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gibst, die Zeit gibst. Und ich bitte dich darum, dass du uns aber auch unsere Herzen öffnest dafür und dass du zu uns sprichst. Amen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich den klassischen Beruf vom Elektriker. Der Elektriker, der ja, dem seine Aufgaben sind eigentlich alle relativ bekannt. Der Elektriker, der muss meistens dann so Schlitze fräsen, Kabel legen, manchmal auch Steckdosen anschließen, Lampen anschließen. Und heutzutage, glaube ich, nennt man das gar nicht mehr Elektriker, man nennt es nur noch Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Aber ich sage trotzdem oft dazu Elektriker. Und dann gibt es solche Elektriker, die halt solche Häuser machen, wie jetzt hier das Gemeindehaus zum Beispiel. Aber gibt es auch Elektriker, die ja so in den Firmen Anlagen noch zusammen verdrahten. Dann machen die so ganze Schaltschränke damit. Und eine Sache haben aber alle Elektriker gemeinsam. Und zwar, also zumindest die, wo ihren Kopf einschalten, alle Elektriker arbeiten, wenn kein Strom drauf ist. Also ich meine, das ist ja eigentlich relativ logisch, aber wenn man darüber nachdenkt, ein Elektriker, wenn da Strom drauf wäre, würde ja nichts passieren, wenn das Kabel so raushängt. Zum Beispiel bei einem Heizungsbauer, wenn er Wasser auf dem Rohr hat und dann irgendwas rumhantieren würde, dann würde immer das ganze Haus unter Wasser stehen. Da macht es natürlich Sinn, das Wasser auszuschalten, aber beim Elektriker theoretisch ja nicht, weil den Strom sieht man nicht, der Strom verschmutzt nichts und trotzdem macht es kein einziger Elektriker. Und ja, eigentlich ist es ja auch klar, warum das niemand macht, warum niemand ein blankes Kabel anfasst oder irgendwo einen Schaltschrank aufmacht und einfach mal so reinfasst, wo Strom drauf ist. Das macht man einfach nicht. Und warum nicht? Naja, weil man einfach dran sterben kann. Und ich glaube, genauso ist es auch manchmal mit der Langmut Gottes. Und zwar, wir sehen die Langmut Gottes oft gar nicht. Wir hören sie nicht, wir riechen sie nicht. Und doch ist sie genauso da wie dieser Strom. Und wir meinen, Gott ist sowieso nicht da. Gott macht sowieso nichts. Also kann ich leben, wie ich will. Und dann sind wir so ein Elektriker, der aber eben den Strom nicht ausmacht und dann daran rumhantiert. Und genauso wie bei diesem Strom, wenn man irgendwo was anfasst, eine Gewicht bekommt, kommt auch eines Tages der Tag, wo diese Langmut Gottes, die wir oft nicht sehen, oft vielleicht auch nicht daran denken, irgendwann mal ein Ende haben wird. Und für manche wird es früher kommen als gedacht. Und so war es auch für Haman. Ihr dürft auch gerne damit aufschlagen. Und zwar schauen wir uns heute Kapitel 8 und 9 an in Esther. Nee, Entschuldigung, 7 und 8 in Esther. Und das ist eigentlich so gut wie das Ende von der Geschichte. Also es ist fast das Ende von Esther. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und vor allem wollen wir uns in diesem Ende anschauen, wie Haman verurteilt wird. Und in dieser Verurteilung sehen wir eigentlich auf den ersten Blick eben nicht diese Langmut Gottes. Wir sehen diese Geschichte, wir sehen, dass alles passiert ist, aber wir sehen auf den ersten Blick nicht diese Langmut. Aber ich glaube, wenn wir genau darauf hinschauen, dann werden wir auch diese Langmut sehen und vor allem werden wir sehen, nur weil Gott langmütig ist, nur weil er vielleicht geduldig ist mit uns, bedeutet das nicht, dass wir diese Langmut oder diese Geduld ausnutzen dürfen. Ganz im Gegenteil, denn auch diese Langmut wird eines Tages zu Ende sein. Nun, und so wollen wir uns dieses Thema anschauen und ich habe dieses Thema benannt, Gottes Langmut kann dir zum Verhängnis werden. Und diese Langmut wollen wir jetzt anschauen, indem wir erstmal einfach die Geschichte anschauen. Und so habe ich den ersten Punkt ganz einfach genannt, das entscheidende Gespräch, weil gerade Kapitel 7 ist eigentlich ein sehr, sehr langes Gespräch. Und damit wir uns ein bisschen besser hineinversetzen können, als jetzt einfach nur darüber zu reden, okay, was haben die geredet, dachte ich mir, dass wir das so machen. Und zwar, wir kennen ja eigentlich auch die Geschichte und in diesem letzten Gespräch sozusagen von Haman, da werden die ganzen Karten nochmal aufgedeckt und neu gemischt und wir wissen, okay, Haman wird verurteilt. Aber ich will mit euch Folgendes machen und zwar will ich versuchen mit euch, soweit es möglich ist zumindest, die Gedanken zu rekonstruieren von diesen drei Personen, von Esther, von Haman und vom König. Wir wollen einfach mal nochmal den Tag durchleben, oder beziehungsweise die Nacht und den Tag vor diesem zweiten Abendessen, die diese drei Personen haben. Nun, und dadurch glaube ich, wenn wir uns hineinversetzen in diese Personen, werden wir auch diesen Wendepunkt, der auch in Kapitel 7 so kommt, viel extremer sehen. Und deswegen fangen wir mit unserem kleinen Liebling an, mit Haman. Also, was war an diesem Tag passiert? Nochmal zur Erinnerung, Haman ist heute wahrscheinlich, genauso wie der König, wahrscheinlich ein bisschen verkatert aufgewacht. Oder vielleicht hat er einfach ein bisschen länger geschlafen, wir wissen es nicht genau. Nun, aber wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass der Abend ein bisschen länger ging mit der Königin und dem König. Und dann hat dieser Haman einfach ein bisschen länger geschlafen. Nun, und dann wacht Haman so auf und eigentlich ist er gut drauf. Und dann fängt er an nachzudenken und die grauen Zellen überlegen. Und dann auf einmal liegt er so dran und dann fällt ihm das wieder ein. Dann fällt es ihm wieder ein, Mordecai. Allein schon, wenn ich sein Gesicht sehe, der geht mir so auf die Nerven. Dann schaut er mich immer an, alle verbeugen sich und er steht, schaut mich an wie so ein Zug. Also das ist einfach, der Morgen beginnt und direkt kommt schon Mordecai in den Kopf und da ist der Tag direkt schon gelaufen. Nun, aber dann steht Haman wahrscheinlich auf, frühstückt, macht sich vielleicht frisch und sowas und dann dachte er sich so, ja, jetzt habe ich ja eigentlich gestern den Galgen gebaut oder halt die Woche davor den Galgen gebaut für Mordecai, 25 Meter hoch und jetzt muss ich das irgendwie noch dem König verkaufen. Und ja, eigentlich, mit dem König läuft es eigentlich immer gleich. Der König, den kann ich eigentlich immer gut um den Finger wickeln. Ah, da komme ich so und schleim ihn ein bisschen, sag, ah, voll schön und voll gut und du bist der Beste. Und dann rede ich so ein bisschen um den heißen Brei und dann läuft das Ding, weil es läuft immer. Und dann dachte ich, Haman, okay, dieses Mal mache ich das auch so. Ich muss einfach die richtigen Knöpfe drücken, geht aus dem Haus raus und läuft schon mal zum König. Nun, und auf diesem Weg zum König, da wird er sogar vom König selbst gerufen. Und denkt sich so, okay, eigentlich voll gut, eigentlich, ich wollte sowieso zum König, aber wenn er mich ruft, dann ist es ja noch besser. Und dann wird er gerufen, warum? Ja, weil der König ihm eine Frage stellen will. Und diese Frage, das streichelt so richtig das Herz von Haman. Wie soll ich den Mann ehren, dem ich Ehre erweisen will? Oder wie soll ich ihn ehren? Und dann überlegt Haman so, gut, eigentlich gibt es ja nur mich. Also haut er das größte Brett raus und denkt sich so, ja Mann, heute geht's richtig los. Und dann kommt die Bombe und dann sagt der König, hey, weißt du was, und das macht mit Mordecai. So, und jetzt ist Haman mit diesem Mordecai in dieser Stadt und läuft neben ihm. Mordecai sitzt auf dem Pferd. Und ich glaube, man könnte sagen, Hamans Gemütszustand ist wahrscheinlich teils mit Hass erfüllt und teils aber auch mit Scham. Und so schreit er sich die Seele aus dem Leib. So sieht der Mann aus, den der König ehrt und schämt sich so zugrunde. Dann lesen wir ja auch, wie er mit seinem Angesicht es verdeckt und nach Hause rennt. Nun, und zu Hause angekommen, denkt er sich so, okay, und jetzt kriege ich wahrscheinlich richtig Mitleid von meinen Freunden, von meiner Frau. Ah, Pustekuchen. Er kommt nach Hause und wisst ihr, was die ihm sagen? Da dachte ich wahrscheinlich, was ist bei euch los? Jetzt, wo eigentlich schon alles zu spät ist und wo man sagen könnte, der Fall von Haman hat begonnen, dann sagen die ihm, ja gut, dass es euch einfällt eigentlich, dass wenn Mordecai ein Jude ist, dass du sowieso keine Chance hast. Also das sagt die mir erst jetzt. Ist es euer Ernst? Meine Frau und meine Freunde sagen es mir erst jetzt so, hey, wenn Mordecai ein Jude ist, dann wirst du gegenüber ihm fallen. Das ist auf jeden Fall kein Mitleid, das ist eher so das Gegenteil. Und ja, als sie ihm das so sagen und er das wahrscheinlich gerade erst gehört hat, vielleicht gerade erst noch so verarbeitet hat, also wir lesen das in 6, Vers 13, da kommen schon die Diener und rufen ihn und sagen, hey, komm zum Abendessen. Nun, und so ist die erste Person, die zum Abendessen kommt, sehr aufgewühlt. Man könnte sagen, Haman ist einerseits mit Hass erfüllt, mit Scham erfüllt, mit Angst vielleicht erfüllt, weil er sich so denkt, hey, okay, wenn Mordecai jetzt ein Jude ist, ich weiß es nicht, und trotzdem hasst er ihn so sehr. Nun, die zweite Person, jetzt machen wir mal einen Bühnenwechsel, ist Esther. Und Esther hat wahrscheinlich, wir wissen nicht, viel getrunken, wenig getrunken, keine Ahnung, aber Esther ist schlafen gegangen und ich denke mal, um 2 Uhr nachts liegt immer noch mit genauso großen Augen da wie um 9 Uhr abends, als sie, na gut, wahrscheinlich ist nicht um 9 Uhr abends ins Bett gegangen, aber als sie ins Bett gegangen ist. Um 2 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts, um 4 Uhr nachts, langsam fängt es an, schon wieder hell zu werden und die Augen sind immer noch offen. Und ich glaube, die Nacht von Esther, die lief nicht so gut, weil ich glaube, dass sie nicht geschlafen hat. Ich weiß es nicht, das steht auch nicht im Text, das ist meine Meinung, aber ich denke, die hat wahrscheinlich 100-mal ihre Position gewechselt und sich immer diese Frage gestellt, wie werde ich es dem König sagen? Wenn der König mich jetzt nochmal fragt, und ich gehe mal davon aus, dass er mich nochmal fragt, wie und was werde ich diesem König sagen? Und sie überlegt und überlegt und es ist immer der gleiche Strudel und die Gedanken kreisen und kreisen, kreisen und kreisen, Stunde um Stunde und irgendwann mal denkt sie sich, ja gut, jetzt kann ich auch aufstehen und frühstücken will ich auch nicht, weil ich sowieso Bauchweh habe und ich bin einfach so nervös, ich weiß es einfach nicht und vielleicht hat sie sich dann hingesetzt und hat gesagt, okay, ich schreibe mir einfach das auf, was ich denke, was ich dem König sagen kann. Und dann überlegt sie und denkt sich vielleicht, wenn der König mich fragt, dann mache ich das vielleicht so. Haman, die kleine Ratte, die hat dich um den Finger gewickelt und jetzt wollt ihr uns alle umbringen. Naja, nee, das ist keine gute Idee. Dann hat sie vielleicht gedacht, ja, mal ein bisschen entspannter oder sowas, aber so nach dem Motto so, dein bester Freund hat dich um den Finger gewickelt und ihr zusammen wollt jetzt uns umbringen. Also das ist irgendwie, ja, der größte Betrüger hat dich über einen Bären aufgebunden. Aber dann denkt sie sich, das Problem ist halt, es ist immer noch der König und dem König kann ich dem nicht so sagen, dass er eigentlich schuld ist. Nun und dann hat sie sich vielleicht hingesetzt, ich weiß es nicht, vielleicht auch aufgeschrieben, vielleicht auch nicht, aber die Worte gesagt, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, o König, und wenn es der König für gut hält, so möge mir mein Leben geschenkt werden auf meine Bitte hin und mein Volk auf mein Begehren hin. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, ermordet und umgebracht zu werden. Und wenn wir zu Knechten und Mägden verkauft worden wären, so hätte ich geschwiegen, obgleich der Bedränger nicht imstande gewesen wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Ja, und wahrscheinlich dachte sich Esther, das ist eine gute Formulierung. Das ist gut und hat es vielleicht die nächsten 5 Stunden lang geübt und dachte sich, vielleicht treffe ich noch Mordecai, frage ich ihn nochmal, ob das so in Ordnung ist. Und als sie so geübt haben, dann kam irgendwann mal der Abend und dann hört sie schon die Schritte von Haman und vom König. Nun, und dann haben wir noch unseren letzten Kandidaten, Xerxes oder Ahasveros oder, ja, wie Steff es auch genannt hat, die Partymaschine. Und über ihn lesen wir nicht so viel. Und ja, ich denke einfach mal, Xerxes hat eine schlaflose Nacht gehabt. Das wissen wir, aber warum? Keine Ahnung. War böse, war nervös, konnte einfach nicht schlafen. Wir wissen nicht, warum. Aber er scheint nicht wirklich böse zu sein. Er scheint auch nicht zornig zu sein. Es scheint auch eigentlich kein so richtiges Problem zu geben, warum er nicht schlafen kann. Aber er hat trotzdem nicht schlafen können. Aber was ich mir mit Sicherheit vorstellen kann, er war bestimmt neugierig. Er hat sich bestimmt irgendwann mal gedacht so, was will eigentlich Esther? Die kam einmal, dann hat sie uns zum Abendessen eingeladen und hat es dann nochmal verschoben. Also es muss schon irgendwas Wichtiges sein. Aber irgendwie erzählt sie es mir immer noch nicht. Aber vielleicht hat er sich auch gar nichts gedacht und dachte sich so, naja, cool, ich gehe heute Abend einfach Abendessen und war schwer beschäftigt mit allen anderen Dingen. Würde auch nicht ungewöhnlich sein. Nun, aber was ich glaube, dieser König ist wahrscheinlich von den drei am ausgeglichensten gewesen, als er zum Abendessen kam. Nun, und diese drei, ja, mögliche Tage, die kommen an diesem Abend zusammen. Und so kommt der König und Haman zu Esther. Und der König stellt ein drittes Mal diese Frage an Esther: Was ist dein Begehr? Nun, und jetzt kann sie eben diese Frage nicht mehr ausweichen und nicht mehr aufschieben. Und wir haben es ja vorhin gelesen und Esther hat es geschickt gemacht. Sie hat erstmal keinen Namen verwendet. Sie hat nicht Haman verwendet, auch nicht König verwendet. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist einfach die Tatsache dargestellt. Die Tatsache dargestellt und gesagt, weißt du was, wir als Volk werden umgebracht. Und wenn wir nur versklavt, wäre das in Ordnung, aber wir werden umgebracht. Und wie auch in jedem Menschen, ist so irgendwo dieses Gerechtigkeitsgefühl da und so auch in dem König. Und dann sagt er in Vers 5, Kapitel 7, Vers 5, wer ist der und wo ist der, den sein Herz erfüllt hat, so etwas zu tun? Also wir sehen hier, okay, jetzt hat es Klick gemacht und jetzt will der König wissen, okay, was ist da jetzt wirklich los? Und jetzt sitzt Esther eben an diesem langen Hebel und jetzt hat Esther eben diese Autorität und auch diese Möglichkeit, diesen Namen zu sagen. Jetzt weiß Esther, okay, jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt lässt sie diese Bombe platzen und mit dieser Antwort kippt die ganze Stimmung, denn sie sagt, Haman ist dieser Mann, der uns umbringen will. Und auf einmal überschlägt sich alles. Der König war eigentlich sehr entspannt, kam zum Abendessen, hat gegessen, hat die Frage gestellt, hört die Antwort, was macht er? Er hat eigentlich so einen, ja, Zornausbruch, könnte man sagen, oder Wutanfall, steht auf und geht einfach in den Garten. Dann Haman, der eigentlich irgendwie so voll mit Hass und mit so Aufgewühltheit da ist und vielleicht einfach den Abend genießen wollte, auf einmal aus dem Nichts ist es eine Todesangst, die ihn packt. Und Esther, die so eine Last auf ihren Schultern gefühlt hatte, sagt diese Antwort und auf einmal fällt diese Last von den Schultern. Also mit dieser Antwort kippt auf einmal die ganze Stimmung. Nun, und der König oder Ahasveros ist wahrscheinlich rausgegangen, um einfach nachzudenken. Einfach mal es kurz sacken zu lassen. Nachzudenken, okay, was macht er jetzt? Weil, naja, damals haben Könige eben keinen Fehler gemacht. Aber vielleicht war er auch enttäuscht und gleichzeitig so wütend auf Haman. Weil wenn es der erste Berater war von ihm und damit wahrscheinlich auch die vertrauteste Person für ihn, dann wurde er gerade richtig enttäuscht von ihm. Richtig hinters Licht geführt von ihm. Dem Mann, den er so viel vertraut hat und so viel Macht gegeben hat, der kommt und macht einfach sein eigenes Ding. Nun, aber bei Haman war es Angst. Und Haman, der hat jetzt seine echte Größe erreicht. Und zwar knapp über dem Boden. Haman, der ist wie ein Luftballon gewesen. Ein Luftballon, der mit heißer Luft riesig aufgebläht worden ist. Der war so mächtig und irgendwie so unüberwindbar, so riesig. Und man dachte, niemand kann ihn aufhalten. Selbst Haman dachte wahrscheinlich, dass er unaufhaltbar ist und einfach sein Ding durchziehen kann. Und dieser Mann fällt auf einmal auf den Knien und liegt vor Esther. Liegt vor Esther. Das ist so, als ob dieser riesige Luftballon mit so einer Nadel einfach aufgestochen worden ist. Und jetzt liegt dieses lapprige Gummi einfach auf dem Boden. Genauso ist Haman. Und der König kommt rein und es steht geschrieben, dass Haman auf dem Polster von Esther sitzt oder gekniet hat oder was auch immer, wie er da war. Und es scheint so, dass der König dachte, dass er vielleicht noch, also Haman, Esther irgendwie Gewalt noch antun will, weil damals war das wahrscheinlich so, dass sie gegessen haben. Jeder hatte sein Polster und man saß nicht so sehr nebeneinander. Das heißt, er ist schon aufgestanden, um zu Esther zu kommen. Nun, und der König kommt und sagt, alles klar, führt Haman ab. Und ja, ihm wird einfach das Angesicht verdeckt und er wird abgeführt. Und das war's mit Haman. Das war's, er wird getötet und dann legt sich dieser Zorn vom König. Und das war das erste Gespräch. Das erste Gespräch, das wir uns angeschaut haben. Und nach diesem entscheidenden Gespräch kommt jetzt der zweite Punkt, das entscheidende Handeln. Denn jetzt teilt Esther noch mit, hey, Mordecai ist mein Cousin. Mordecai ist aber auch mein Vormund. Und Mordecai ist ja auch sein Beamter. Nun, und dann erfährt es der König. Und der König setzt Mordecai ein an die Stelle von Haman und darf jetzt der zweite Mann im Land sein. Und Mordecai, oder beziehungsweise Haman, war wahrscheinlich sehr reich und das hat alles Mordecai bekommen. Aber bei der ganzen Sache dürfen wir alles nicht vergessen. Und zwar, Esther hat jetzt mit dem König geredet und das ganze Königshaus ist ja sozusagen jetzt neu gemischt. Haman ist jetzt weg, Mordecai ist da und auf einmal hat sich die ganze Situation geändert. Aber, um ehrlich zu sein, für die Juden hat sich gar nichts geändert. Nur weil jetzt Haman weg ist, hat sich für die Juden noch überhaupt nichts geändert. Die Juden haben immer noch diesen einen Tag, wo sie alle wahrscheinlich umgebracht werden. Und jetzt geht Esther erneut zum König Und wahrscheinlich, es steht hier nicht so genau geschrieben, aber 8 Vers 3, und Esther geht erneut unaufgefordert zum König und setzt wahrscheinlich erneut ihr Leben aufs Spiel, aber diesmal nicht für sich, weil Esther weiß, hey, sie ist sicher. Haman ist weg und sie ist sicher. Mordechai ist der zweite Mann, er ist auch sicher. Und Esther geht hin und riskiert ihr Leben. Sie opfert ihr Leben für ein Volk, wo sie wahrscheinlich nur eine Handvoll von Leuten kannte, persönlich kannte, und geht nochmal zu dem König und bittet ihn nochmal auf den Knien darum, dass er dieses Volk doch verschonen möge. Dieses Volk, also die Juden, und hofft so sehr, dass er jetzt reagiert. Und hier werde ich kurz stehen bleiben, den Text auch einfach mal liegen lassen und mal kurz darüber nachdenken. Weil wir lesen so oft schnell drüber und meinen, ja, okay, jetzt ist Esther nochmal zum König gegangen, kein Problem. Aber Esther war bereit, ihr Leben dafür aufs Spiel zu setzen, um ein Volk, ja, zu retten, das sie wahrscheinlich nicht so sehr kannte. Ein Volk zu retten, das ihr so gar nichts gemacht hatte oder sich das gar nicht verdient hatte. Und genauso war es auch bei Christus. Er hat uns auch genauso gerettet und er hat genauso dieses Opfer gebracht. Und jetzt will ich auch dir die Frage stellen, wie sieht es bei dir im Leben aus? Wie sieht es bei dir im Leben aus, wenn du so in dein Umfeld schaust? Bist du bereit, für dein Umfeld zu sterben, damit es gerettet wird? Und vielleicht kennst du es auch gar nicht so gut, das Umfeld. Vielleicht sagst du es, hey, es hat es nicht verdient. Ich weiß nicht, ob ich so wirklich dafür sterben will. Aber trotzdem will ich dir diese Frage stellen, bist du bereit, dafür zu sterben? Und bevor du aber diese Frage beantwortest, will ich dir noch ein paar andere Fragen stellen, die vielleicht praktischer sind, aber vielleicht auch irgendwie noch mehr ins Heute hineinsprechen. Und so will ich diese Fragen stellen, und zwar, bist du bereit, dein ganzes Geld nicht für dich zu verwenden, sondern vielmehr anderen Leuten zu geben? Bist du bereit, zum Beispiel statt einer PlayStation oder einem Computer dieses Geld in die Monatsspende zu geben? Ich meine, das ist genauso ein Opfer. Oder bist du vielleicht bereit, anstatt dieses Geld für Klamotten auszugeben, dieses Geld zu nehmen und damit Leute einzuladen und abends oder mittags mit ihnen zu essen und für dieses Essen zu zahlen? Bist du bereit, dein Hobby aufzugeben, um einfach mehr Zeit vielleicht mit anderen Menschen zu verbringen? Bist du bereit, dein Geld, dein ganzes Herz, alles aufzugeben und damit Gott alles zu geben, obwohl es sonst irgendwie niemand tut? Und bist du bereit, auch im Stillen zu dienen, wo es niemand sieht, und dieses Opfer zu bringen? Dieses Opfer zu bringen und auch kein Dankeschön dafür zu bekommen, überhaupt nicht, vielleicht sogar eher Kritik. Und bist du auch bereit, für dein Umfeld zu beten, deine Zeit dafür zu verwenden, vor Gott auf die Knie zu gehen und für dein Umfeld zu beten, damit ungläubig oder gläubig, ist es egal, aber eine Fürbitte zu machen und damit deinem Umfeld zu dienen? Bist du bereit, auch dieses Opfer zu machen oder zu bringen? Und ich glaube, wenn du all diese Fragen mit Ja beantworten kannst, ich glaube, dann könntest du auch die Frage beantworten, ja, ich bin auch bereit, für dieses Umfeld zu sterben. Ja, ich bin bereit, ein Opfer zu bringen, um damit andere zu retten oder anderen zu helfen vielmehr. Aber ich glaube oft, ja, ist das Opfer zu groß für uns. Ich glaube oft sind wir da doch zu bequem, und deswegen will ich es euch mitgeben. Denkt darüber nach, wie es bei dir im Leben ist. Aber kommen wir zurück zum Text. Und zwar, Esther bringt diese Bitte vor den König. Ungeschminkt, ohne Hintergedanke. Und sie stellt sich vor den König nicht wie Haman, dass er irgendwie versucht hat, ihn so schleimerisch zu überreden. Nein, sondern sie geht einfach hin und fragt ihn. Und was macht der König? Der König gibt ihr Vollmacht. Der König sagt, hey, jetzt geh hin und mach ein neues Gesetz, weil er darf eben nicht dieses alte Gesetz ändern oder rückgängig machen. Deswegen mussten sie ein neues Gesetz machen. Und das Spannende hierbei ist, wir sehen ja in Vers 3, Esther kommt zum König. Dann in Vers 7 redet der König zu Mordechai und Esther. Und dann in Vers 9 macht nur noch Mordechai den Plan. Auf einmal ist Esther weg. Und da sehen wir genau das, was wir in Kapitel 4, Vers 14 mal gelesen hatten. Denn, das sagt Mordecai zu Esther, denn wenn du in dieser Zeit schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Also, wir sehen hier zwei Sachen. Esther kommt zum König und bittet ihn darum, aber, und diese Bitte wird auch erfüllt, aber Gott zeigt hier uns zwei Sachen auf. Und das erste ist, dass, wie wir es uns angeschaut haben, Esther bereit ist, dieses Opfer zu geben und sich voll zurückzunehmen. Sich voll zurückzunehmen. Und das zweite ist aber auch, dass Gott uns hier zeigt, hey, er kann die Menschen benutzen, die er will. Und er ist nicht von Menschen abhängig. Und das sehen wir. Die Fahrt von Esther ist eigentlich hier zu Ende. Es ist ihre letzte Tat und eigentlich kommt sie danach nicht mehr so wirklich, zumindest in Kapitel 8, nicht mehr so wirklich so ans Licht oder wird nicht mehr so wirklich erwähnt. Sie kommt zum König und bittet ihn darum, aber dann spricht der König mehr oder weniger eigentlich eher zu Mordecai und Mordecai macht auch das Gesetz. Und da sehen wir, Gott kann Leute gebrauchen, ja, aber dann, wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Und da sehen wir, Esther ist bereit, sich zurückzunehmen. Und Gott gebraucht jemand anderes. Und gebraucht eben Mordecai, um dieses neue Gesetz für die Juden nochmal aufzuschreiben. Nun und dann schreibt Mordecai dieses Gesetz auf. Dann wird dieses Gesetz auch in all diese Provinzen verschickt, wie davor auch, mit den Reitern und so weiter und so fort. Aber, und das ist der dritte Punkt, wir haben gesehen, das entscheidende Gespräch, das entscheidende Handeln. Aber ich glaube, das Wichtigste ist das entscheidende Ende, oder? Sei es bei dieser Geschichte oder sei es in deinem Leben, das Wichtigste ist eigentlich, wie endet dein Leben? Du kannst viel erlebt haben in deinem Leben, du kannst viel gemacht haben in deinem Leben, aber zum Schluss, worauf es ankommt, ist, wo ist dein Ende? Und bei der Geschichte von Esther ging es auch rauf und runter. Und jetzt hier, das Ende der Geschichte ist so wichtig. Weil wir haben gesehen, Esther hat Mut und Weisheit bewiesen an diesem Gespräch. Mordecai hat Weisheit gehabt, um dieses Gesetz zu machen. Und jetzt ist es so wie in einem Film. Wie in einem Film, die letzte Szene wird eingeblendet. Und ich würde sagen, so ein bisschen so, es ist diese epische Szene, wo doch der Gute gewonnen hat. Und diese Szene ist so besonders. Und die wollen wir mal lesen. Und zwar Esther Kapitel 8, Vers 15. Und Mordecai ging vom König hinaus in königlicher Kleidung, von purpurblauer und weißer Baumwolle und mit einer großen goldenen Krone und in einem Mantel aus Byssus und Purpur. Und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. Und in jeder einzelnen Landschaft, in jeder einzelnen Stadt, überall, wohin das Wort des Königs und seine Anordnungen gelangten, war Freude und Wonne bei den Juden, Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Und das ist, könnte man sagen, ein Happy End, oder? Wir sehen, so viel passiert. Und zum Schluss, Haman wird verhüllt, rausgetragen und umgebracht. Und Mordecai, in den Farben des Königs, in purpurblau und weiß mit einer goldenen Krone, kommt er aus diesem Königshaus heraus. Und was wir aber hier vielmehr sehen, nicht Mordecai ist der Sieger. Nicht Mordecai hat das alles hier gemacht, nein, vielmehr Gott ist der Sieger. Und genau hier kommen wir zu diesem Punkt, den ich auch am Anfang gesagt habe. Wir lesen hier nichts von Gottes Langmut. Wir lesen hier nichts von Gottes Souveränität. Wir lesen hier nur eine Geschichte. Aber so, wie wir es eben oft nicht sehen, so ist es trotzdem da gewesen. Denn Gott hatte in keinem Moment von dieser Geschichte von Esther irgendwie die Kontrolle verloren. Wir können vielleicht sagen, ja, aber Gott, warum hast du so lange gewartet mit Haman? Aber auch darüber hat er nicht die Kontrolle verloren. Gott könnte Haman umbringen, als er das erste Mal zum König gehen wollte. Das könnte er einfach machen. Er könnte Haman auch davor schon irgendwie umbringen. Er könnte Haman auch überhaupt gar nicht in dieses Amt erst einsetzen lassen. Und trotzdem hat Gott das alles zugelassen. Er hat es alles bis zu diesem Punkt zugelassen. Warum? Weil er absolut souverän ist. Und gleichzeitig hat er aber Haman auch so viel Zeit gegeben, weil er geduldig ist, weil er langmütig ist, weil er gnädig ist. Und das ist dieser Punkt, Gott ist gnädig. Er war auch Haman gegenüber gnädig. Aber bei Haman war irgendwann mal die Fahrt zu Ende. Bei Haman kam eben irgendwann mal sein Ende. Und Haman hat nach diesem Prinzip gelebt, aus Prediger 8, Vers 11 steht geschrieben, Prediger 8, Vers 11, weil der Richterspruch über die bösen Taten nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Haman dachte sich so, hey, wo ist Gott? Vielleicht hat er gar nicht darüber nachgedacht, der hat einfach sein Leben gelebt, einfach seine Dinge gemacht, der Typ nervt mich, deswegen bringe ich ein ganzes Volk um und der macht es einfach. Und Gott lässt es zu, bis zu einem gewissen Punkt und dann, was kommt dann? Dann kommt das Ende. Dann kommt dieser gerechte Zorn und dieses gerechte Gericht von Gott. Und mit Sicherheit, er könnte es schon viel früher beenden, aber hat es nicht. Er hat es nicht, sondern er hat es bis zu diesem Punkt zugelassen und dann gesagt, und jetzt ist vorbei. Und deswegen will ich heute zu dir reden, zu dir, wo du nicht glaubst. Weil du, wo du nicht glaubst, auch dein Leben sieht genauso aus wie dieses Leben. Du lebst dein Leben und meinst, ach, ich kann irgendwann mal, wenn ich alt bin oder einfach ein bisschen später, zu Gott kommen und ihn da einfach um Vergebung bitten, dann wird es schon passen. Oder vielleicht denkst du dir auch, wo ist Gott? Ich kann machen, was ich will. Ich kann morgen aufstehen, ich kann morgen Film schauen, ich kann morgen Sport machen gehen und Gott ist nicht da, Gott macht gar nichts, es ist mir egal, was er macht. Ich lebe einfach mein Leben und der Rest ist mir egal. Und dann sei dir hier an dieser Stelle ganz bewusst eine Warnung ausgesprochen. Eine Warnung ausgesprochen, dass ich sage, ja, Gott ist geduldig mit dir und Gott erduldet es, ja, aber trotzdem kommt eines Tages ein Tag bei dir, der du nicht glaubst und dieser Tag wird schrecklich sein. Dieser Tag kommt vielleicht auch früher, als du denkst und Haman ist einfach so gestorben. Und vielleicht stirbst du, vielleicht kommt Gott, vielleicht wirst du alt und stirbst, aber wenn du vor Gott nicht Buße tust, wenn du vor Gott nicht diese Vergebung annimmst, dann ist dein Ende gewiss, dann ist dein Ende die Hölle und dann gibt es da keinen Weg dran vorbei. Und deswegen lass dir heute diese Warnung ausgeben, Gott ist gnädig und Gott ist geduldig mit dir, aber reiz es nicht aus. Und jetzt will ich zu euch sprechen, der du ein Kind Gottes bist. Jetzt will ich zu dir sprechen und will dir diese Frage stellen, warum schätzt du diese Langmut Gottes nicht? Und ich will diese Frage auch ein bisschen ausführen, weil ich glaube, du schätzt diese Langmut Gottes nicht, weil du undankbar bist. Du lebst jeden Tag und machst eben deine ganze Routinen, gehst auf die Arbeit, gehst zur Schule, aber irgendwie sind deine Gebete vielleicht oft gefüllt mit Klage. Sind deine Gebete vielleicht oft gefüllt mit Bitten und mit Problemen? Und wie oft bittest du auch Gott um Vergebung? Und er vergibt ja auch. Aber wie oft dankst du ihm? Und ich glaube, das ist unser Problem. Gott hat dich gerettet, ja, und jetzt stolzierst du vielleicht in deinem Leben rum und denkst, du hast dich selbst gerettet. Und warum denkst du oft so gut von dir? Warum denkst du oft, ja, Gott muss all meine Gebete erhören und all diese Dinge um alle meine Wünsche erfüllen? Warum denkst du so? Und ich glaube, dein Problem ist folgendes, und es ist leider auch oft meines, dass wir undankbar sind. Wir sind undankbar dafür, dass Gott eigentlich so langmütig ist mit uns. Und wir meinen oft, dass Gott nichts tut. Zum Beispiel, wir beten, dass Gott uns einen Partner schenkt und es passiert jahrelang nichts. Und wir beten vielleicht, dass du einen guten Ausbildungsplatz bekommst. Es passiert auch nichts. Du bekommst einen voll miesen Ausbildungsplatz. Und du bist vielleicht in der Schule allein und wirst vielleicht sogar gemobbt. Und du bittest Gott darum, dass es aufhört. Aber es hört nicht auf. Es passiert nichts. Du bittest vielleicht darum, dass deine Eltern dich lieben und du kommst nach Hause und es hat sich nichts verändert. Du bittest Gott vielleicht darum, dass er dir mehr Geld gibt, aber es hat sich nichts in deinem Gehalt verändert. Du bittest vielleicht Gott um einen guten Freund oder eine gute Freundin und es hat sich nichts verändert. Und Jeder hat von euch diese Gebetsanliegen, wofür er bittet und wo er immer wieder Gott darum anfleht und es passiert nichts. Und was passiert dann nach Wochen, Monaten, Jahren? Es beginnt irgendwo Frust zu sein. Es beginnt irgendwo eine Bitterkeit in unserem Herzen zu entstehen. Und jetzt lass uns mal all diese Anliegen und damit auch den Frust und die Bitterkeit einfach zur Seite legen. Zur Seite legen und jetzt mal den Blick auf die Realität uns anschauen. Und dieser Blick auf die Realität beginnt damit, dass wir zunächst einmal uns in Erinnerung rufen, wir sind genauso verdammt eigentlich wie Haman. Wir sind genauso verdammt wie jeder andere Sünder, aber es ist die Gnade Gottes, dass wir gerettet werden. Nun, und dein Einwand ist vielleicht, ja, aber wir sind doch schon gerettet. Also worauf willst du hinaus? Was ist dein Problem? Und trotzdem sündigen wir Tag für Tag. Und jeder von euch sündigt Tag für Tag. Und trotzdem kann ich sagen, auch ich sündige Tag für Tag. Ich sündige auch viel. Trotzdem kann ich hier stehen. Trotzdem kann ich vor Gott treten. Trotzdem kann ich hier dienen. Aber warum ist das so? Warum ist das so? Und es ist so, weil erstens Gott langmütig ist und diese Langmut vor allem darin gezeigt wird oder uns darin aufgezeigt wird, dass Jesus Christus, der uns eigentlich gerettet hat, dass Jesus Christus jeden Tag vor Gottes Thron steht und für uns bittet, für uns eintritt. Und das ist dir bewusst. Vielleicht laufen wir oft mit so Scheuklappen rum und sehen nur unsere Probleme. Und wenn wir nur unsere Probleme sehen, dann bin ich auch einfach undankbar dafür. Und dann ist es auch einfach alles ja, so elendig und so anstrengend. Aber dabei sehen wir gar nicht, dass eigentlich Jesus, ob du betest oder nicht, Jesus steht trotzdem vor dem Thron Gottes und tritt für dich ein. Und das lesen wir in Hebräer 7, Vers 25. Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Also Christus lebt alle Zeit, um sich für uns zu verwenden. Er steht alle Zeit vor Gottes Thron. Und genau darüber müssen wir Buße tun. Genau darüber müssen wir Buße tun, denn ein Ungläubiger reizt Gottes Langmut darin aus, dass er keine Buße tut. Und wir als Gläubige reizen Gottes Langmut darin aus, dass wir undankbar sind. Denn du bist kein Stück besser, ich auch nicht, als irgendjemand, der nicht gerettet ist. Und Gott hat für uns bezahlt, ja. Und Christus tritt jetzt für uns ein, ja. Und wir werden eines Tages vor ihm stehen, ja. Aber trotzdem sind wir undankbar dafür. Trotzdem sind wir so oft undankbar dafür, wenn wir etwas nicht bekommen. Undankbar dafür, dass vielleicht es nicht ganz so läuft. Und diese Undankbarkeit ist genauso eine Sünde wie jede andere. Und wir müssen uns vor Augen führen. Jesus Christus tritt für dich ein, obwohl du schwach bist. Er tritt für dich ein, obwohl du vielleicht diese Woche Pornografie angeschaut hast. Er tritt für dich ein, obwohl er weiß, dass du über deine Freunde lästerst. Er tritt für dich ein, obwohl er weiß, dass du faul bist. Er tritt für dich ein, obwohl er weiß, dass du undankbar dafür bist. Und genau das ist unser Erlöser. Genau das ist unser Freund und unser guter Hirte. Und das ist Gottes Langmut uns gegenüber. Und ich glaube, wenn wir dafür nicht dankbar sind, dann ist es Sünde. Und deswegen glaube ich, genauso wie ein Ungläubiger Gottes Langmut ausreizt und ihm sozusagen ins Gesicht spuckt, dass er einfach die Gnade nicht annehmen will, so in der Art leben wir, wenn wir undankbar sind. Es ist genauso Sünde. Nun, und heute haben wir eben Haman auf der einen Seite gesehen. Wir haben Haman gesehen, wir haben auch sein Ende gesehen und wir haben auch damit das Ende gesehen von jedem Ungläubigen, die einfach auf die Geduld Gottes pfeifen. Und auf der anderen Seite haben wir Esther gesehen mit dem Volk, das gerettet worden ist, mit Mordecai und wie er all diese Gesetze gemacht hat und wie sie gerettet worden sind. Und wie sie sich darüber gefreut haben, dass sie gerettet worden sind. Und wie viel mehr dürfen wir uns darüber freuen, dass wir gerettet sind. Nun, und trotzdem haben wir auch dieses Problem gesehen von der Langmut Gottes, dass irgendwie beide Parteien, gläubig und ungläubig, die Langmut Gottes oftmals vergessen oder nicht danach leben. Und auf der einen Seite bedeutet es für die, die nicht glauben, dass sie eines Tages den gerechten Zorn Gottes spüren werden. Und für uns, die wir glauben, obwohl es Sünde ist, und das ist so herrlich und das ist so eine Hoffnung, obwohl wir daran sündigen, wird unser Ende trotzdem bei Gott sein. Und wird unser Ende trotzdem darin sein, dass er uns das vergeben wird. Und wird unser Ende trotzdem darin sein, dass wir eines Tages vor ihm stehen werden. Vor ihm stehen werden, ganz errettet. Und dann werden wir uns sehr wahrscheinlich dafür schämen, dass wir so undankbar waren dafür. Aber trotzdem dürfen wir wissen, wir sind gerettet. Wir sind gerettet und diese Rettung wird uns nicht genommen werden. Und diese Rettung ist die größte Freude, die wir haben dürfen. Wir haben es auch gelesen, die Juden, die haben sich ja, Gastmahle gefeiert und Geschenke geschickt und darüber sich gefreut. Ja, wir sind jetzt gerettet. Und wie viel mehr dürfen wir uns darüber freuen? Wie viel mehr dürfen wir uns darüber freuen? Wir sind jetzt gerettet von der Sünde. Und vor allem, wir haben einen Gott, der geduldig ist mit uns. Einen Gott, der für uns eintritt und einen Gott, der uns am letzten Tag, wenn alle Lichter ausgehen, wenn auch unser Licht ausgeht, uns auch da retten wird. Und deswegen lasst uns dafür dankbar sein und lasst uns darüber nachdenken. Vor allem möchte ich auch die nochmal darüber ermutigen, darüber nachzudenken, die nicht daran glauben, dass die Gottes Langmut auch eines Tages zum Verhängnis werden kann, weil diese Langmut eines Tages für dich zu Ende sein wird. Und für uns, die wir glauben, lasst uns ihn loben und preisen und es auch tun in Gebeten, an Tischgruppen und danach wollen wir noch Lieder singen.